Ja, ich habe die Ehre und die Freude, euch nicht nur dieses Bild gemalt zu haben. Ihr habt es hoffentlich alle bei euch auch an dem Platz schon mitgenommen. Ansonsten da hinten liegen die Kärtchen und auch nochmal Zettel und Stifte. Könnte nämlich sein, dass ihr das jetzt im Laufe meiner Gedankenimpulse braucht. Die neue Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht, steht in 1. Mose 16, Vers 13. Ich brauche euch jetzt gleich mal alle. Ihr habt einen Daumen. Ja, mit dem Daumen kann man entweder nach oben, in die Mitte oder nach unten zeigen oder irgendwas zwischendrin. Ich mache das in der Schule oft. Wenn ich bei meinen Kindern so abfrage, ob sie es verstanden haben oder ne, was so Sache ist, wie es ihnen gerade so geht. Und das möchte ich euch auch mal kurz fragen. So ganz spontan habt ihr euch vielleicht eh schon Gedanken über diesen Vers gemacht. Aber trotz allem, wenn ihr das so hört, du bist ein Gott, der mich sieht, löst es ein voll gutes, positives Gefühl aus? Oder ist es eher so, oh, Gott sieht mich ja in allem, was ich tue? Oder ist es irgendwie so zwischendrin? Ich würde gerne mal einfach eure Daumen sehen, wie das hier so ist. Das habe ich mir gedacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich habe jetzt, um es euch zu spiegeln, was ich gesehen habe, ich habe lauter Daumen nach oben gesehen. Und dann können wir eigentlich auch schon gehen, weil das ist mein Anliegen, echt heute nicht irgendwie ertappt zu werden von Gott in unseren Schattenseiten, sondern wirklich zu wissen, hey, Gott schaut uns immer mit einem liebevollen Blick an. Also da komme ich auch später noch drauf. Aber ich glaube, dass wenn man so rumfragt, so Leute, die vielleicht nicht jeden Sonntag hier sind oder in einer Gemeinde sind oder in einem Hauskreis sind oder Leute, die auch gar nicht so mit Gott unterwegs sind, Gott nur so vom Hörensagen kennen, dass viele auch anders reagieren werden und sagen würden, oh, ich weiß nicht, ob ich das möchte, ich glaube, das brauche ich nicht, einen Gott, der mich in allem sieht, was ich so tue. Ja? Und vielleicht kennt ihr auch so Phasen, wo man sich sagt, okay, boah, da kostet es mich jetzt was, Gott auch sehen zu lassen, mich in sein Licht hineinzustellen. Gott sieht, das ist das, was hier auf dem Bild auch so kräftig geschrieben nach vorne sichtbar ist. Gott sieht. Dazu passt auch total der Monatsspruch. Kennt den jemand? Den Monatsspruch für Januar? Hat den jemand schon gelesen? Also wäre es nicht der Monatsspruch, hätte ich ihn jetzt trotzdem gebracht. Das ist nämlich auch 1. Mose, und zwar ganz vorne in der Bibel, als Gott die ganze Welt geschaffen hat, so Stück für Stück. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also Gott schaut auf das, was er geschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Nee, passt schon alles, ich glaube, jetzt hält's. Ich habe mich mal so auf die Suche gemacht, wo steht es eigentlich genau? Also dieser Vers, den ich euch vorgelesen habe, steht bei 1. Mose 3, Vers 31. Aber das steht noch ein paar Mal öfter im Schöpfungsbericht, gleich am Anfang. Also wenn wir reingucken, 1. Mose 1, Vers 4, da hatte er Licht geschaffen. Er schuf Himmel und Erde, Land und Meer, ließ die Saat. Ach nee, und er sah, dass das Licht gut war. Und dann geht es so weiter. Er erschafft da immer wieder was. Und dann hält er inne. Und sah, dass es gut war. Ja, und so geht er in der ganzen Schöpfung vor. Und am Ende schaut er das an und sagt, hey, die Schöpfung ist sehr gut. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns das ganz tief ins Herz hineinschreiben lassen. Wie schaut Gott seine Schöpfung an? Die Schöpfung hat er wunderbar gemacht. Und deswegen ist er stolz auf seine Geschöpfe. Freut er sich über seine Geschöpfe. Möchte die Geschöpfe auch einfach sehen und ihnen nahe sein, egal, ganz unabhängig von dem, was wir gerade fühlen. Ich meine, wir kennen, wie die Geschichte weiterging, und es erklärt auch so ein bisschen, warum dieser Blick Gottes nicht immer so angenehm ist. Der Mensch hat ja dann entschieden, sich über so die einzigen Grenzen, die Gott ihm gesetzt hat, hinwegzusetzen und halt doch vom Baum der Erkenntnis zu probieren, und plötzlich merken sie, ups, ich bin ja gar nicht so toll wie Gott, oder ich bin ja nackt vor Gott. Ich bin überhaupt nackt. Und man fing an, sich zu schämen. Und wie es weiterging, wisst ihr, ja, also das mit den paradiesischen Zuständen, dass wir einfach in der Gegenwart Gottes, im liebevollen Blick Gottes leben konnten, war damit hinüber. Und das zieht sich durch unsere Geschichte, dass es immer wieder eigentlich dieser Konflikt ist, so diese Selbstzweifel, die man so hat, dieses, ja, vor Gott auch nicht bestehen zu können. Wir wissen ein bisschen, wo das herkommt, wenn wir da weiterlesen. Aber ich möchte heute eigentlich gar nicht über die Schöpfungsgeschichte sprechen, sondern ich mag es immer sehr, wenn man Bibelverse, wie jetzt die Jahreslosung, nicht unbedingt nur aus dem Kontext heraus sieht und sofort, ah ja, das passt für mich so oder so, sondern wenn wir einfach mal gucken, in welchem Zusammenhang steht denn das da. Denn auch wenn wir Menschen damals das bei dem Sündenfall ganz schön verbockt haben, hat sich Gott nicht geändert. Sein Blick ist trotzdem noch liebevoll auf uns Menschen. Und das sehen wir auch in der Geschichte, die rund um diesen Bibelvers herum ist. Holen wir ein bisschen weiter aus. Es geht im weitesten Sinne um Abraham, von dem haben wir auch alle schon gehört, und Sarah. Und vermutlich die Geschichte ist uns auch geläufig, aber ich möchte sie uns in Erinnerung rufen. Also Abraham und Sarah waren schon viele Jahre verheiratet, haben auch schon so oft von Gott gehört, ich will euch segnen, ihr sollt ein großes Volk sein, ihr sollt viele Nachkommen bekommen. Ja, aber ihr kennt ja die biologische Uhr, die tickt. Die tickte auch bei Sarah. Sie wurde älter und älter und es kam kein Kind. Und sie wussten schon, ja, Gott hat uns das verheißen, aber naja, vielleicht sollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Gott so uns ja mit unserem Hab und Gut anvertraut hat. Und damals war es so, dass ja nicht nur, also zum einen konnte ein Mann nicht nur eine Frau haben, sondern mehrere. Und das andere, alle, die irgendwie zu seinem Hausstand gehört haben, alle Diener und Mägde und sonst wie, die gehörten quasi zum Eigentum des Herrn, also vom Abraham. Und da war es dann auch vom Recht her durchaus üblich, wenn eine Frau keine Kinder diesem Herrn gebären konnte, dass eine Magd durchaus ein Kind gebären könnte für diesen Herrn und es dann sein Kind und sein Erbe auch wird. Und diese Idee ist ihm dann in den Kopf gekommen, okay, vielleicht will Gott ja sein Versprechen so erfüllen, dass nicht die Sarah, ich die Sarah, schwanger werde, sondern die Hagar, das ist die ägyptische Magd von der Sarah. Und Abraham und Sarah werden sich da einig, so dass Abraham die Hagar als Nebenfrau sozusagen haben konnte. Und siehe da, sie wurde schwanger. Und der Plan von der Sarah, also das war Sarahs Idee, um irgendwie doch zu einem Kind zu kommen, schien aufzugehen. Aber irgendwie hatte das Ganze dann doch einen Haken. Denn durch diese Schwangerschaft kehrte Unfrieden in diese Familie ein. Warum? Weil jetzt war eindeutig bewiesen, aha, es lag also an der Sarah, weswegen Abraham keine Kinder hat. Abraham kann ja offensichtlich Kinder zeugen, aber die Sarah kann keine Kinder bekommen. Und das hat die Hagar ausgenutzt und hat gesagt, ich bin schwanger. Ja, ich werde Abrahams Kind gebären und du, Sarah, bist nichts wert. Denn du konntest diesen Erben nicht gebären. Und also die Hagar, die ist da relativ aufmüpfig geworden. Und die Sarah sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Also das war wirklich Zickenkrieg hoch 10, was die sich da geliefert haben, wenn ich da so hineinschaue in die Geschichte. Sarah hat die Hagar gepiesackt, wo es nur ging. Ich weiß nicht, was sie genau gemacht hat, aber es muss schlimm gewesen sein, denn die Hagar hat es nicht mehr ausgehalten. Die Hagar ist davongegangen, schwanger, wie sie war. Sie hat einfach gesagt, alles ist besser, als hier in dieser Familie, in diesem Haushalt zu bleiben. Aber wohin soll sie gehen? Sie hat ja nichts sonst. Sie war ja Eigentum dieser Familie. Ägypten war weit weg, dort hatte sie auch nichts mehr. Wohin sollte sie gehen? Egal, es war so unerträglich, sie ist einfach gegangen. Und da sehen wir sie sitzen. Klein, am Boden zerstört. Vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen, denn auch sie hat zu dem Unfrieden ja maßgeblich beigetragen. Die ganze Geschichte scheint auch nicht so im ganzen Plan Gottes so gedacht gewesen zu sein. Also Gott steht zu seinen Zusagen und er hat ja auch im Wissens auch, er hat der Sarah dann ja auch den Isaak noch geschenkt im hohen Alter. Aber er lässt die Hagar nicht allein. Er sagt nicht, okay, gut, hat sich dieses Problem erledigt, die ist weg. Sondern nein, er schickt einen Boten, einen Engel zu ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Also der Engel sieht, oder Gott sieht, und die Hagar schickt ihr einen Engel, der spricht mit ihr. Sie hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott auf diese Art und Weise. Und da hat sie dann auch ausgerufen, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Und sie verwendet dort, oder in der Übersetzung, oder im Hebräischen steht da dieses Wort El-Roi. Das haben wir in einem Lied, singen wir das ab und zu. Also, du bist der Gott, der mich sieht. Und das bedeutet auch, das hat auch was mit lebendiger Begegnung zu tun. Ich habe es jetzt, also wenn man die Bibelstelle noch weiterliest, steht da auch, wie die Wasserstelle dann genannt wird. Mit Wasserstelle mit der Begegnung mit dem lebendigen Gott, so ungefähr. Also das El-Roi hat was ganz Lebendiges. Und nicht nur Gott sieht mich, sondern ich kann Gott erleben, ich kann Gott auch sehen, ihm begegnen. Und das findet da statt. Und so gibt sie ihm den Namen El-Roi, ein Gott, der mich sieht, ein Gott, dem ich begegnen konnte. Und sie kann sogar diese Weisung des Engels dann auch annehmen. Ich meine, das ist ein großes Ding. Die hatte Gründe, weswegen sie abgehauen ist. Und jetzt dann wieder angekrochen zu kommen, und zu sagen, okay, da bin ich wieder, fangen wir wieder von vorne an. Der Engel des Herrn, Gott selber, hat ihr Mut gemacht dazu, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Und wir lesen auch in der Bibel, die nächsten 13 Jahre ging das wohl auch irgendwie, ich weiß nicht wie gut, aber es ging. Sie hat sich untergeordnet, sie sind klargekommen. Den Rest könnt ihr selber lesen. Auf Dauer ging es dann mit dem Sohn von Sarah, mit dem Isaak und dem Ismael, dem Sohn von Hagar, nicht gut, sodass es doch zur Trennung auch kam. Aber trotz allem, erstmal konnte sie zurückkehren und wieder neu starten und wusste einfach auch im Herzen, hey, ich bin hier nicht übersehen, ich bin hier nicht wertlos, sondern Gott geht mit, Gott sieht mich. Und vor diesem Hintergrund, dass Gott dieser Hagar, die ja sogar ein bisschen selbst schuld dran war, das sagt, also einfach die Nähe schenkt und sie sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht, hören wir auch heute diese Aussage über Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wieder möchte ich uns daran erinnern, Gott blickt liebevoll auf uns und hat Zukunft für uns. So wie er für die Hagar eine Zukunft hatte und sie gesegnet hat. Unsere Biografie ist ziemlich anders als die der Hagar, nehme ich an. Aber vielleicht kennen wir trotzdem manche Gefühle, die sie auch durchlebt hat oder manche Empfindungen, die sie so hatte. Vielleicht habt ihr auch schon mal erlebt, dass Beziehungen zerbrochen sind, weil ich selber es verbockt habe. Eigenes Fehlverhalten, dann kommt so das Gefühl der Scham hoch, aber vielleicht sind da auch einfach Verletzung und Wut. Oder viele Menschen kennen das, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ja, mein Leben ist doch nichts Besonderes, ich fühle mich wertlos. Wer bin ich denn? Die anderen sind irgendwie besser als ich, die kriegen alles besser hin und sie sind angesehener als ich. Kennt ihr vielleicht auch manchmal so dieses Minderwertigkeitsgefühl? Oder einfach auch, Ey, ich habe ein Problem und das ist unlösbar aus meiner Sicht. Also wie die Hagar da, die konnte nicht einfach so zurückspazieren eigentlich. Ja? Die hatte ein echtes Problem. Und unsere Probleme sind vielleicht andere, aber das, ich glaube, wir kennen das, dass wir auch mal ein Problem haben und wir denken, ey, weiß ich jetzt nicht, wie das gelöst wird. Und da hinein will Gott erlebbar sein und uns ermutigen, dass wir weitergehen. So, jetzt sind wir ja so am Start eines neuen Jahres. Und ich finde, es passt sehr gut, sich da auch mal zu überlegen, wie wäre denn das jetzt, wenn der Engel des Herrn jetzt im Moment mal sich neben dich setzt, hier auf die Kirchenbank. Ja, der Tim macht ihm schon Platz. Ja, lasst euch einen Engel zwischen euch kommen. Aber der findet egal wo Platz, weil eigentlich geht es um dein Herz. Ja? Also Gottes Engel kommt in deiner jetzigen Situation zu dir und fragt dich, woher kommst du und wohin gehst du? Jonathan, woher kommst du, wohin gehst du? Rita, woher kommst du, wohin gehst du? Birgit, woher kommst du, wohin gehst du? Ulrike, woher kommst du, wohin gehst du? Und ich könnte jetzt hier alle nennen, weil fühlt euch wirklich mal angesprochen, ja? Der Engel des Herrn spricht zu dir, woher kommst du jetzt gerade, wohin gehst du? Wir nehmen uns ein paar Momente Zeit, ihr habt einen Stift und einen Zettel und vielleicht kommt euch so ein Gedanke, woher komme ich eigentlich gerade und wohin will ich gehen? Wo will ich hin? Was würde ich jetzt dem Engel Gottes antworten? Dürft euch kurz einfach einen Gedanken aufschreiben, wenn ihr mögt. Wenn euch der Moment jetzt zu plötzlich kam und zu kurz war, was zu notieren, nehmt es einfach mit als Gedanke, nochmal dem nachzuforschen, wo komme ich her, wo will ich eigentlich hin? Und jetzt kannst du noch mal kurz auf eine Antwort warten vom Engel des Herrn, von Gott. Wie blickt er denn gerade auf dich? Was siehst du in seinen Augen, wenn er dich anschaut? Und was möchte er dir vielleicht heute ins Herz hinein sagen? So wie der Hagar, die da in der Wüste saß. Er sitzt jetzt hier bei uns, das glauben wir, das wissen wir, er ist da und er schaut dich an, ganz persönlich. Was spürst du oder hörst du? Was möchte Gott dir heute mitteilen? Hagar durfte Gott begegnen und erfahren, dass er sie sieht. Auch wenn nicht alles geradlinig lief in ihrem Leben. Und Gott ermöglicht ihr, in ihr Leben zurückzukehren und anders weiterzumachen. Auch uns möchte er Begegnung schenken und Zuversicht für die Zukunft geben und sagen, ich bin dabei, ich sehe dich. Und ich finde, das sind richtig gute Aussichten für ein neues Jahr. Wenn ich mir manchmal von meinen Gedanken her gar nicht so gute Aussichten zeichnen kann oder denken kann, weil manches einfach nicht so gut war und ich vielleicht auch manchmal denke, wäre einfach nur gut, wenn es besser läuft als im vergangenen Jahr vielleicht. Und selbst das weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, Gott ist dabei und sieht mich und Gott ist dabei und sieht dich, egal was dir begegnen wird in diesem Jahr. Und wir haben ja gehört, er blickt in einer ganz liebevollen Art und Weise auf uns. In der Losung von heute, also die ist mir auch noch begegnet, passend dazu, steht im Psalm 42, Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und ich wünsche euch einen guten Durst dieses Jahr. Also eurer Seele. Nach Gott, dem lebendigen Gott. Also das ist doch das, was wir uns wünschen, dass wir ihm wirklich als lebendigen Gott begegnen dürfen. Und dass wir Gottes Angesicht schauen dürfen, das ist nicht irgendwas in ferner Zukunft, sondern ich glaube, das möchte er uns immer wieder schauen, dass wir seinen liebevollen Blick auf uns spüren und dadurch ermutigt werden und weitergehen, Schritt für Schritt in dieses neue Jahr hinein, durch den Alltag, der sich einstellen wird, auf gerader Strecke, aber auch so auf den Höhenwanderungen und tiefen Tälern, was kommen wird. Wir wissen es nicht, aber er ist dabei und er will uns ermutigen. Amen.